A crushing sense of defeat and despair enveloped his disciples.
Als Jesus am Kreuz litt und starb und sein Körper leblos ins Grab gelegt wurde, überkam seine Jünger ein erdrückendes Gefühl der Niederlage und Verzweiflung, obgleich der Erretter immer wieder von seinem Tod und der darauffolgenden Auferstehung gesprochen hatte, hatten sie es nicht verstanden. Auf den düsteren Nachmittag seiner Kreuzigung folgte jedoch schon bald der freudige Morgen seiner Auferstehung. Diese Freude stellte sich jedoch erst ein, als die Jünger Augenzeugen der Auferstehung wurden, denn selbst die Ankündigung von Engeln, dass er auferstanden war, war anfangs unbegreiflich. Schließlich war so etwas noch nie vorgekommen. Maria von Magdala und ein paar andere gläubige Frauen trafen an dem Sonntag frühmorgens am Grab des Erlösers ein und brachten wohlriechende Salben mit, um die Salbung zu vervollständigen, mit der sie begonnen hatten, als der Körper des Herrn vor dem Sabbat hastig in das Grab gelegt worden war. An diesem besonderen Morgen trafen sie auf eine offene Grabkammer, von der der Stein, der sie verschlossen hatte, weggerollt worden war, und auf zwei Engel, die verkündeten, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss den Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden. Wie ihr von den Engeln geboten worden war, sah Maria in die Grabkammer, aber sie registrierte offenbar nur, dass der Körper des Herrn verschwunden war. Sie eilte zu den Aposteln, um ihnen Bericht zu erstatten. Als sie Petrus und Johannes vorfand, sagte sie zu ihnen, man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Petrus und Johannes rannten zum Grab und überzeugten sich davon, dass es tatsächlich leer war. Sie sahen die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Johannes war anscheinend der Erste, der die herrliche Botschaft der Auferstehung begriff. Er schreibt, dass er sah und glaubte, wohingegen die anderen zu dem Zeitpunkt noch nicht aus der Schrift wussten, dass Jesus von den Toten auferstehen musste. Petrus und Johannes gingen weg, aber Maria blieb immer noch trauernd zurück. Inzwischen waren die Engel zurückgekehrt und fragten sie liebevoll, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da fragte sie der auferstandene Heiland, der jetzt hinter ihr stand, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte flehend zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Elder James E. Talmage schrieb, sie wusste es zwar nicht, aber der, mit dem sie sprach, war Jesus, ihr geliebter Herr. Ein Wort von seinen lebendigen Lippen verwandelte ihren unerträglichen Kummer in große Freude. Jesus sagte zu ihr, Maria. Die Stimme, der Ton, der zarte Akzent, den sie früher gehört und geliebt hatte, befreite sie von der tiefen Verzweiflung, in die sie geraten war. Sie drehte sich um und sah den Herrn. Voller Freude streckte sie ihre Arme aus, um ihn zu umarmen und sagte dabei nur das zärtliche und verehrende Wort Rabuni, das »Mein geliebter Herr« bedeutet. Und so wurde diese gesegnete Frau die erste Sterbliche, die den auferstandenen Christus sah und mit ihm sprach. Später am gleichen Tag erschien er Petrus in oder bei Jerusalem, zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus und abends 10 der Apostel und anderen. Er erschien plötzlich in ihrer Mitte und sagte, »Seht meine Hände und meine Füße an, ich bin es.« Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Dann aß er, während sie noch staunten, es aber vor Freude immer noch nicht glauben konnten, um sie noch mehr zu überzeugen, gebratenen Fisch vor ihren Augen. Später wies er sie an, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Abgesehen von diesen bestätigten Zeugen in Jerusalem haben wir auch den unvergleichlichen geistlichen Dienst des auferstandenen Herrn bei den früheren Bewohnern der westlichen Hemisphäre. Im Landüberfluss kam er vom Himmel herab und forderte die versammelte Menge, die aus ungefähr 2500 Menschen bestand, auf, einer nach dem anderen vorzutreten, bis sie alle zu ihm gekommen waren, ihre Hände in seine Seite gelegt und die Nägelmale in seinen Händen und Füßen gefühlt hatten. Und als sie alle hingegangen waren und sich selbst überzeugt hatten, riefen sie einmütig aus, nämlich: Hosanna, gesegnet sei der Name des allerhöchsten Gottes. Und sie fielen nieder zu Jesu Füßen und beteten ihn an. Die Auferstehung Christi zeigt, dass er eigenständig und ewig existiert. Jesus sagte: Denn wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Der Erretter braucht weder Nahrung, Wasser, Sauerstoff noch jegliche andere Substanz, Macht oder Person, um zu leben. Er ist sowohl als Jehova als auch als der Messias, der große Ich bin da, der Gott, der aus eigenem Willen und eigener Macht existiert. Das ist er einfach und wird es immer sein. Durch sein Sühnopfer und seine Auferstehung hat Jesus Christus alle Aspekte des Falls überwunden. Der körperliche Tod ist nur vorübergehend und selbst der geistige Tod hat insofern ein Ende, dass alle zumindest zeitweilig in die Gegenwart Gottes zurückkehren werden, um gerichtet zu werden. Wenn wir können, wir können vollkommenes Vertrauen in seine Macht haben, alles andere überwinden und uns ewiges Leben gewähren zu können. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Elder Neil A. Maxwell drückte dies folgendermaßen aus: Der Sieg Christi über den Tod setzte dem Dilemma der Menschheit ein Ende. Jetzt gibt es nur noch persönliche Bedrängnisse und wir können auch von ihnen befreit werden, indem wir die Lehren dessen befolgen, der uns vor dem Aussterben der Menschheit bewahrt hat. Nachdem er die Forderungen der Gerechtigkeit erfüllt hat, begibt sich Christus nun an den Ort der Gerechtigkeit. Man könnte auch sagen, er ist die Gerechtigkeit, so wie er auch die Liebe ist. Außerdem ist er, abgesehen davon, dass er ein vollkommen gerechter Gott ist, auch ein vollkommen barmherziger Gott. Daher bringt der Erlöser alles in Ordnung. Keine Ungerechtigkeit während des Erdenlebens währt ewig. Nicht einmal der Tod, denn Christus stellt das Leben wieder her. Aufgrund seiner vollkommenen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gibt es keine Verletzung, Behinderung, Misshandlung und kein Betrug, der nicht kompensiert wird. Andererseits müssen wir ihm alle Rechenschaft ablegen über unser Leben, unsere Entscheidungen, unsere Taten und sogar unsere Gedanken. Da er uns vom Fall erlöst hat, gehört unser Leben eigentlich ihm. Er sagt: Siehe, ich habe euch mein Evangelium gegeben, und dies ist das Evangelium, das ich euch gegeben habe, dass ich in die Welt gekommen bin, um den Willen meines Vaters zu tun, denn mein Vater hat mich gesandt. Und mein Vater hat mich gesandt, damit ich auf das Kreuz emporgehoben würde und damit ich, nachdem ich auf das Kreuz emporgehoben worden sei, alle Menschen zu mir zöge, damit, wie ich von den Menschen emporgehoben wurde, die Menschen ebenso vom Vater emporgehoben würden, um vor mir zu stehen, um nach ihren Werken gerichtet zu werden. Denken Sie kurz darüber nach, welche Rolle die Auferstehung dabei spielt, die wahre Identität Jesu von Nazareth zu klären, sowie die großen philosophischen Auseinandersetzungen und Fragen des Lebens ein für allemal zu lösen. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, heißt das, dass er ein göttliches Wesen ist. Kein Sterblicher hat die Macht in sich, nach seinem Tod wieder zum Leben zurückzukehren. Da Jesus auferstanden ist, muss er mehr als nur ein Zimmermann, ein Lehrer, ein Rabbi oder ein Prophet gewesen sein. Da er auferstanden ist, muss er ein Gott, ja, nämlich der einzig gezeugte Sohn des Vaters gewesen sein. Daher stimmt das, was er lehrte: Gott kann nicht lügen. Daher war er, wie er bezeugte, der Schöpfer der Welt. Daher sind Himmel und Hölle, wie er es lehrte, Wirklichkeit. Daher gibt es eine Geisterwelt, die er nach seinem Tod besuchte. Daher wird er wiederkommen und persönlich auf der Erde regieren. Daher gibt es für alle ein jüngstes Gericht und eine Auferstehung. In Anbetracht der Realität der Auferstehung Christi sind jegliche Zweifel an der Allmacht, Allwissenheit und Güte Gottvaters, der seinen einzig gezeugten Sohn hingab, um die Welt zu erlösen, unbegründet. Auch die Zweifel am Zweck und Sinn des Lebens sind haltlos. Tatsache ist, dass Jesus Christus der einzige Name und Weg ist, durch den die Menschheit erlöst werden kann. Die Gnade Christi ist real. Sie ermöglicht den umkehrwilligen Sünder, Vergebung zu erlangen und rein zu werden. Der Glaube ist wahrhaftig mehr als eine Vorstellung oder psychologische Erfindung. Es gibt absolute und universelle Wahrheiten und es gibt objektive und unveränderliche sittliche Werte, die er lehrte. Es ist äußerst wichtig, von jeglichen Verstößen gegen sein Gesetz und seine Gebote umzukehren. Die Wunder des Erlösers gibt es wirklich und seine Verheißung an seine Jünger, dass sie die gleichen Werke und sogar noch größere vollbringen könnten, ist wahr. Sein Priestertum ist notwendigerweise eine wirkliche Macht, die das Evangelium vollzieht und den Schlüssel der Geheimnisse des Reiches innehat, nämlich den Schlüssel der Gotteserkenntnis. Darum wird in seinen Verordnungen die Macht des Göttlichen kundgetan. Dank der Wirklichkeit der Auferstehung Christi ist der Tod nicht unser Ende. Und wenn auch Würmer unseren Körper zerfressen, werden wir doch Gott im Fleische schauen. Präsident Thomas S. Monson hat von einem Mann namens Robert Blatchford erzählt, der vor 100 Jahren in seinem Buch »Gott und mein Nächster« energisch allgemein anerkannte christliche Überzeugungen wie Gott, Christus, Gebet und Unsterblichkeit angriff. Er erklärte kühn: »Ich behaupte, dass ich alles, was ich beweisen wollte, so umfassend und maßgeblich bewiesen habe, dass kein Christ, wie großartig und fähig er auch sein mag, meine Argumente widerlegen oder meinen Standpunkt erschüttern kann.« Er umgab sich mit einer Mauer des Zweifels. Dann geschah etwas Unerwartetes. Seine Mauer zerfiel plötzlich zu Staub. Langsam tastete er sich zurück auf den Weg zu dem Glauben, den er verachtet und verspottet hatte. Was hatte diesen grundlegenden Wandel seiner Sichtweise bewirkt? Seine Frau war gestorben. Voller Kummer ging er in das Zimmer, in dem ihre sterblichen Überreste lagen. Er blickte noch einmal in das Gesicht, das er so sehr geliebt hatte. Als er aus dem Zimmer kam, sagte er zu einem Freund: »Sie ist es, und sie ist es doch nicht. Nichts ist mehr, wie es war. Etwas, was vorher da war, ist fortgenommen worden. Sie ist nicht mehr dieselbe. Was wurde fortgenommen, wenn nicht die Seele?« Ist der Herr wirklich gestorben und auferstanden? Ja. Die wesentlichen Grundsätze unserer Religion sind das Zeugnis der Apostel und Propheten über Jesus Christus, dass er gestorben ist, begraben wurde und am dritten Tag wieder auferstanden und dann in den Himmel aufgefahren ist. Und alles andere, was mit unserer Religion zu tun hat, ist nur eine Beigabe dazu. Als die prophezeite Geburt Jesu näher rückte, gab es zwar einige unter den Nephiten und Lamaniten, die glaubten, aber die meisten zweifelten. Zur rechten Zeit wurde das Zeichen seiner Geburt gegeben. Ein Tag, eine Nacht und ein Tag ohne Finsternis. Und dann wussten es alle. Auch heute gibt es einige, die an die buchstäbliche Auferstehung des Messias glauben und viele, die daran zweifeln oder nicht daran glauben. Aber einige wissen, dass sie sich zugetragen hat. Eines Tages werden alle sehen und wissen und jedes Knie wird sich vor ihm beugen und jede Zunge bekennen. Bis dahin glaube ich den vielen Zeugnissen der Auferstehung des Heilands, deren Erlebnisse und Zeugnisse im Neuen Testament zu finden sind. Petrus und den anderen Aposteln, der lieben, reinen Maria von Magdala und anderen. Ich glaube den Zeugnissen, die im Buch Mormon enthalten sind, unter anderem dem von Nephi, dem Apostel, der mit einer namentlich unbekannten Menge im Land Überfluss lebte, und ich glaube dem Zeugnis von Joseph Smith und Sidney Rigdon, die nach vielen anderen Zeugnissen das große Zeugnis dieser letzten Evangeliumszeit verkündeten, dass er lebt. Denn wir haben ihn gesehen. Unter dem Blick seines allsehenden Auges stehe ich selbst als Zeuge dafür, dass Jesus von Nazareth der auferstandene Erlöser ist. Und ich bezeuge alles, was sich aus der Tatsache ergibt, dass er auferstanden ist. Mögen Sie die Überzeugung und den Trost verspüren, den dieses Zeugnis bringt. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.